Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsforen Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und in dieser Folge wollen wir über die Zukunft sprechen. Wir nehmen diese Folge auf. Sie hören es vielleicht ein bisschen auch im Hintergrund beim We Explore, bei einer Veranstaltung bei unserem Business Festival für unsere Partnerunternehmen. Und das machen wir jedes Jahr. Und in diesem Jahr haben wir aber noch einen besonderen Grund, mit unseren Partnern zu feiern. Wir feiern nämlich 25 Jahre Versicherungsforen. Das sind 25 Jahre Beschäftigung mit Zukunftsthemen. Und ich würde auch sagen, meine heutigen Gäste sind langjährige Kenner der Branche. Ich würde fast so weit gehen, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Könnten auch 25 Jahre schon sein, hier und da vielleicht noch nicht ganz. Ihr beschäftigt euch mit den Zukunftsthemen und vielleicht stelle ich aber erstmal meine Gäste vor. Wer ist heute dabei? Dr. Marc Sominski, Chefredakteur der Zeitschrift für Versicherungswesen, und er hat gerade, Sie können das nicht sehen im Podcast, aber er hat gerade bei langjähriger Versicherungskennerschaft die Hand nach oben gehalten. Also ich glaube, es sind deutlich mehr als 25 Jahre. Ganz großes Branchenwissen. Und der zweite in der Runde, und ich frage mal gleich, wie lange er eigentlich schon dabei ist, ist Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Dann sage ich erstmal, schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen.
Tja, hallo, ich freue mich.
Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Genau, Justus. Wie lange bist du jetzt nun in der Branche dabei? Schätz mal.
Ein bisschen ist noch bis zu 25. Ich bin ziemlich genau 17 Jahre mit an Bord, was Versicherungsthemen angeht. Der Stelle. 2008 war quasi meine Jungfernfahrt in die Versicherungswirtschaft, wenn man so sehen will.
Und über 2008 kannst du nur lachen, Marc.
Das war eine Phase zwischendurch. Nein, also ich habe gerade mal überschlagen. So 32 Jahre sind das schon, ne?
Das ist Wahnsinn. Also habe ich hier geballte Kompetenz sitzen. Das ist doch super, denn Zukunftsthemen gibt es ja wahnsinnig viele für alles und vor allem auch für die Versicherungsbranche. Das muss ich euch nicht erzählen. Aber wir haben natürlich in unserem Podcast nicht unendlich viel Zeit, was natürlich schade ist. Aber deswegen habe ich euch drei Thesen mitgebracht aus ganz verschiedenen Bereichen und über die würde ich gerne mit euch sprechen. Und vielleicht fange ich einfach mal mit einem Bereich an, der ein sehr großer ist in der Versicherungsbranche, das Thema Schaden. Und meine erste These ist zum Thema Schadenprävention und sie lautet folgendermaßen: Die Zukunft liegt in der Schadenprävention. Versicherer entwickeln sich vom reinen Risikoübernehmer zum aktiven Risiko- und Präventionspartner. Marc, was sagst denn du zu der These?
Stimmt. In einer idealen Welt ist das so. Nee, absolut richtig, aber der Weg dahin ist schwer. Der Weg dahin ist echt schwer. Da kommen wir vielleicht gleich noch im Detail drauf. Aber grundsätzlich würde ich es auch genauso sagen.
Ich stimme den Untertönen, die Marc hier anschlägt, sehr zu, weil ich sage ja, vom Payer zum Player und Prävention und Unterstützung etc. Die Herausforderung ist da halt eher das große Thema, there's no glory in prevention. Also wer hat nachher den Vorteil davon und es kostet mich Geld, kann ich in Business Cases das rechnen? Plus, dass der Mensch halt auch nicht unbedingt dazu geneigt ist, Präventionsmaßnahmen durchzuführen, weil er halt auch im Endeffekt das den Mehrwert selten sieht und dann doch eher die Nachteile. Also daher sehr viele Hürden dabei, aber ja, in einer idealen Welt würde ich dem auch 100% zustimmen.
Ja, der Kunde muss letztendlich gezwungen werden dazu, dass er macht, und zwar mit Geld. Also im positiven Sinne, dass er einen Benefit dabei bekommt, also niedrigere Prämien, aber andersrum formuliert, die Prämien ohne Präventionsmaßnahmen so hoch sind, und da haben wir ja die Entwicklung, in Kfz sind die gewaltig gestiegen in den letzten Jahren, in Wohngebäude ohne Ende und es geht weiter, dass ohne Prävention irgendwann man an den Punkt kommt, sagt, okay, ich kann das jetzt eigentlich nicht mehr bezahlen. Ich muss also vielleicht höhere Selbstbehalte laufen, Wohngebäude brauche ich eine Versicherung, Auto brauche ich auch eine Versicherung, ich muss es irgendwie haben, aber ich würde dann die Leistung vielleicht so runterdrehen, dass es eigentlich auch keinen Sinn mehr gibt. Das heißt, da kommt dann tatsächlich die Prävention ins Spiel, da würde es der Kunde auch machen, glaube ich.
Ja, ich glaube, du hast es richtig ausgedrückt und das ist eigentlich ein bisschen schade, man muss ihn dazu zwingen. Ein bisschen auch mit Geld hat. Deswegen, wie so ein klassisches Beispiel, hast du schon ein bisschen angedeutet, ja, Wohngebäudeversicherung ist ja keine Pflicht, aber brauche ich eigentlich. Aber das ist das klassische Thema Leitungswasser. Ja, im Endeffekt müsste jeder, man kann es absehen, nach wie vielen Jahren üblicherweise so ein Leitungswasserschaden existiert. Aber am Ende ist es häufig dann auch günstiger, auch für den Kunden zu sagen, im Notfall, wenn dann ein Wasserschaden da ist, dann lasse ich mir ihn halt von der Versicherung bezahlen. Vorher, da jetzt mein ganzes Gebäude, die Wasserleitung zu checken etc. pp., da wird es dann doch auch, denn teils hat man es quasi aus der eigenen Tasche. Und da hat man ja auch gesagt, auch mit den ganzen Leckagesensoren und sowas gab es ja auch sehr viele Maßnahmen über die letzten Jahre, auch als Versicherer die Prävention dazu unterstützen. Und muss sagen, ja, es hat verschiedene Themen gegeben und in manchen Kooperationen hat es auch funktioniert, aber es ist jetzt nicht in der Breite, dass man sagt, das war jetzt so der grandiose Move, auch weil es sich halt für die Versicherer an manchen Stellen nicht gerechnet hat, weil sie sagten, okay, ich muss dann x 1000 Euro oder x 100 Euro in diese Kasche-Sensoren investieren, ich muss jemanden haben, der das einbaut, ich muss dann den Kunden noch davon überzeugen, dass es macht und eventuell ist er nach einem Jahr zum Wettbewerber gewechselt und dann hat er den Sensor und solche Sachen, also da dann in diesen Business Case denken und noch mehr, wenn man Prävention Richtung Nachhaltigkeit denkt, da ist ja noch mehr, okay, ich tue was, aber den Benefit daraus kann ich halt aus meinen Risikomodellen noch nicht ziehen. Da muss man sagen, dass auch diese Prävention halt doch immer noch aus Business-Case-Gesichtspunkten betrachtet wird und dass halt dann doch häufig schwer quantifizierbar ist.
Ja, das ist schwer zu kalkulieren. Was bringt tatsächlich die Sensorik? Hört sich gut an, aber ist nicht so richtig geflogen. Was bringen denn tatsächlich bestimmte Maßnahmen? So die berühmte Einmauerung der Heizung, ne, in der Wohngebäude. Das ist schwer zu kalkulieren, glaube ich, auch aktuariell. Und da haben die Versicherer natürlich Schwierigkeiten, das da auch in der Prämienabstufung abzubilden.
Ja, noch besser sieht man das auch, finde ich jetzt, wenn man von der Kompositor-Sachversicherung rüber zur Lebensversicherung geht. Ich sage nur Stichwort Gesundheitscoaches, dass ich also durch gesundes Verhalten dann günstigere Prämien und sowas habe. Das ist ja auch bis heute eher ein Nudging-Thema, so dass ich ihn dazu bekomme. Aber auch da habe ich noch keinerlei Informationen, wo ich sagen kann, okay, wenn der Kunde jetzt so viele Schritte geht und dieses gesunde Essen isst oder ähnliches, habe ich dann das Thema, wie viel weniger Risiko hat er dann? Also wie viel spare ich dann über meinen Bestand? Das ist ja in den Grundzügen sozusagen bekannt, aber da habe ich einerseits dann nochmal oder beziehungsweise zusätzlich noch den Effekt, wo sieht denn der Kunde das Thema Prävention in dem Kontext? Und da sieht er halt auch ehrlicherweise, wenn es um Gesundheit geht, beispielsweise jetzt nicht primär bei seinem privaten Berufsunfähigkeitsversicherer oder so, sondern geht er doch an seine Ärzte, Gesundheitsökonomie und weniger an die Versicherungsindustrie. Das kommt auch noch mit dazu. Also da ist auch diese Dahinbewegen und der Business Case, glaube ich, noch schwieriger an der Stelle.
Und jetzt in der deutschen Personenversicherung einen Kranken, wie hätte das ja nahegelegen, ne? Gesundheitsprämien zu. Das ist natürlich ganz schwer umzusetzen, auch richtig, ganz schwer umzusetzen. Im BO, die Generali hat es ja gemacht, aber so richtig geflogen ist es auch nicht. Man kriegt dann günstige Sportschuhe, glaube ich. Ne? Das okay, kann man machen oder einen Bonus im Fitnessstudio. Aber so richtig hat es nicht funktioniert. Einen interessanten Aspekt finde ich dabei, der so vielleicht indirekt da reinspielt, dass man dadurch eine ganz andere Kundenauswahl bekommt. Das hat mir mal ein Rückversicherer so erklärt, das bringt eigentlich gar nichts. Diese ganzen Sachen bringen nichts, nur am Anfang. Es kommen da Kunden rein, die sich selber für ein gutes Gesundheitsrisiko halten. Das muss nicht immer stimmen, wie bei den Autofahrern. Aber im Grunde haben sie Kunden, die eine Affinität dazu haben, auf ihren Körper zu achten und auf solche ganzen Dinge zu berücksichtigen. Und dann haben sie natürlich eine positive Kundenauswahl in ihrem Bestand drin.
Ja, stimmt. Das ist ja auf jeden Fall ganz bewusst. Ich sehe schon den mahnenden Finger eben, aber was ich da nämlich ganz spannend finde, was ich auch immer in meinem Bekanntenkreis mehr und erkläre, wie war das so schön, das geht so in die Richtung. Allein dadurch, dass man eine Lebensversicherung hat, lebt man länger als andere Menschen.
Ja, das ist schrecklich. Ne? Das ist, die unterschreiben bei der Allianz oder bei der Zürich und schon werden sie uralt. Ne?
Plötzlich
das
werden sie toll, drei Jahre ist, älter ist toll, sozusagen. Ist, toll, ja. Ist ja super. Also kann man jedem, wer möchte länger leben, einfach eine Lebensversicherung abschließen. Dann lebt man ab dem Moment der Unterschrift quasi länger, weil halt einfach die Menschen, die damit auseinandersetzen, die das abschließen können, anderes Portfolio haben als die Gesamtbevölkerung. Also wie gesagt, jeder gerne sofort zu seinem Versicherungsvertreter des Vertrauens, wer drei Jahre länger leben möchte.
Ich unterbreche mal kurz diesen Werbeblock für die Lebensversicherung und wollte mit euch gerne nochmal von dem Privatkundinnen und Kunden vielleicht nochmal zum Gewerbe- und Industriebereich kommen, weil Thema gute Risiken, schlechte Risiken hatten wir gerade schon. Wie sieht es denn in dem Bereich aus?
Ja, da kann ich ja immer sagen, wir haben da einen interessanten Aspekt, weil wir da gemeinsam mit dem Bund Deutscher Versicherungsmarkt eine Studie zum Thema oder eine Überschrift Deckungsnotstand in der Gewerbeversicherung durchgeführt haben, wo es ja darum ging, dass insbesondere im Bereich, sagen wir, industrieller Risiken im gewerblichen Sektor ist das schon auch wird schwieriger, aber gerade in industriellen Risiken einfach für viele Unternehmen schwierig wird, dort dann auch noch Versicherungsschutz zu finden. Mit einem Versicherer schon mal gar nicht. Das sind dann eher 5+ Risikoträger, die sich dann ein Risiko teilen. Und da haben wir auch gerade von den Vermittlern gehört, dass für die ein wesentlicher Zukunftsaspekt, den sie sehen, um diese Risiken noch versicherbar zu machen und auch Risikoschutz zu finden, das Thema Prävention zu finden, erschreckend war dann nur wieder andersrum, als sie gefragt haben, na, wie viele dieser Versicherungsmakler denn mit den Kunden schon Prävention umsetzen. Also Zielmodell war wirklich, glaube ich, 90% haben gesagt, sehen Sie Prävention als eine der wichtigsten Maßnahmen. Und ich glaube, es waren unter 30%, die gesagt haben, dass sie schon aktiv machen, weil da auch kleiner Seitenaspekt, wer wird denn dann der Präventionsdienstleister, Unterstützer sein? Ist das dann das Versicherungsunternehmen und oder der Makler, der dann quasi, sagen wir mal, Risikoberatung, was ja auch, würde ich mal unter Prävention sozusagen machen, wie gehe ich mit den Risiken um, da dann berät? Also da haben wir auch gesehen, dass da großer Bedarf ist, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Weg, ist meine Meinung.
Ich finde das eine erschreckende Zahl, weil also ich denke eigentlich, das wäre doch weit verbreitet, im Industriegeschäft sowieso, aber auch im Gewerbegeschäft, dass der Kunde eigentlich vom Makler dann an die Hand genommen, im Idealfall, der schaut sich das an, was kannst du da machen in deinem Unternehmen. Aber scheint ja nach dieser Befragung doch noch großer Nachholbedarf da zu sein.
Ja, da ist auch einfach natürlich, wenn man sagt, sie haben halt keine großen anderen Alternativen in vielen Bereichen. Da wird dann quasi der Makler auch ein bisschen dazu gezwungen, weil wenn er keine Absicherung für seine Risiken im Bestand oder seine Kunden findet, dann sieht er das auch so, naja, nicht als Last Resort, also nicht als letzte Lösung, aber im Endeffekt schon jetzt nicht als erste Wahl. Eigentlich wollte er dann schon den klassischen Risikoschutz haben.
Weil Prävention natürlich ein Riesenthema ist, eigentlich in der Großindustrie schon, aber zum Beispiel im Bereich Cyber. Also ich denke mal, da kriegen sie heute eigentlich keine Deckung mehr, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie bestimmte Sicherheitsstandards erfüllen. Und da hat es funktioniert, weil der Druck eben aus dem, der Schadendruck so groß war, dass die Versicherer gesagt haben, nee, wir machen das nicht mehr ohne. Und ich glaube, da ist dieser Präventionsgedanke tatsächlich schon ganz gut im Markt umgesetzt.
Und der Risikocheck auch relativ günstig umsetzbar ist an vielen Stellen, zumindest mal so Quick-Check-mäßig. Das macht es für die Versicherung einfach.
Also wir sehen so ein bisschen bei Cyberversicherungen, sehen wir Ansätze, wo das funktioniert. Da kann man mit Prävention arbeiten, auch mit Unternehmen. Da kann man Tests durchführen, wie Mitarbeitende auf Phishing-Mails reagieren. Und das ist natürlich auch ein bisschen Selbstschutz der Versicherungsunternehmen, weil wenn man das Risiko oder wenn man den Schadenfall einmal hat, dann wird es ja gleich gerne richtig teuer. Ich würde jetzt aber einfach mal knallhart Themenwechsel machen und zur nächsten These kommen. Und zwar, da geht es um den Vertrieb der Zukunft. Ich lese mal die These vor. Die Digitalisierung wird zu einer Spaltung des Vermittlermarktes führen. Wir werden ein wachsendes Premium-Segment mit persönlicher Beratung erleben, aber auch einen Massenmarkt, der von Fintechs, Direktversicherung und KI-Lösungen dominiert wird. Das ist eine spannende These, oder Marc?
Also wo du recht hast, hast du recht. Stimmt auch wieder, ne?
Stimmt
also.
Alles, was ich heute sage. Super. Check.
Ich hätte eine kleine Einschränkung. Ich glaube nicht primär die Digitalisierung, sondern die Demografie. Weil da einfach sowohl bei dem Kunden als auch dann beim Vermittler einfach die Demografie oder im Vermittlermarkt dann auch die Demografie zuschlägt. Und deshalb, sagen wir so, wenn wir keine Digitalisierung haben, dann haben wir noch ein größeres Problem, weil dann gibt's für die unteren Segmenten gar keinen Schutz und gar keine Absicherung mehr. Ich meine, es ist jetzt nicht ganz so hart, aber wenn man auf den britischen Markt guckt, ist das ja jetzt nicht primär aus Digitalisierungsgründen, sondern da aus, sagen wir mal, Vergütungsstrukturgründen, wie viel Vergütung sozusagen ist oder gezahlt werden kann, wo man sieht, dass halt nur noch ab einem gewissen Vermögensniveau dort aufgrund von Vergütungen überhaupt noch eine Beratung stattfindet. Der Rest quasi eigentlich nur über Technologie, aber halt auch über quasi, muss ich hoffen, dass der Kunde selber dran denkt. Da habe ich diesen Push-Effekt, gar nicht mal den Pull-Effekt, dass ich den Kunden dazu ziehe und sage, muss ich absichern. Und deshalb ist da für mich die größte Frage, ich stimme da total zu, wir haben diese auch finanziell quasi ein bisschen Spaltung der Gesellschaft, gering, also dieser Mittelbau stirbt so ein bisschen aus, geht eher zu den Hochverdienern, Geringverdienern. Wie kriege ich mit der Digitalisierung diesen, sagen wir mal, Nudging oder Interessensbekundungsweg hin? Weil aktuell greifen wir mit der Digitalisierung erst ein, wenn der Kunde weiß, ich habe dann Bedarf. Und weil dann hilft die KI und dann sagen, hier, das ist das Produkt, was du brauchst und das ist der Versicherer, wo du es abschließen solltest. Aber da sehe ich noch so die größte Hürde. Also ich stimme dazu, aber wo ich nicht so stimme, ist halt diese Digitalisierung. Wie schafft sie es auch, diesen unteren Segment auch überhaupt zu füllen mit Menschen? Kriegen wir das überhaupt hin, dass Menschen den Bedarf sehen? Das ist für mich so ein bisschen die Frage. Hast du da irgendwie vielleicht die Idee?
Das ist ja das klassische Problem, Bedarfsweckung. Das ist ja immer so die Königsdisziplin des Vertriebes gewesen. Wie bekommt man das hin? Ich würde vielleicht nochmal ein Stück zurückgehen. Also die Zustimmung war natürlich voreilig, ne, zu deiner These. Weil du hast
recht. Ich möchte
nochmal
betonen, das sind nämlich meine persönlichen Thesen, mit denen ich in die Welt gehe.
Ja, völlig richtig, aber das kommt jetzt nicht morgen. Das ist ein langer Prozess. Also die Vertriebswegeverteilung ist ja wie festgemauert. Seit ja, wie immer, 10, 15 Jahren schon. Obwohl wir Check24 haben und digitale Anbieter. Das heißt, das ist ein unheimlich langsamer Prozess, aber demografisch entwickelt natürlich und auch eine Kundengeneration, die nachwächst, die digitale Instrumente eher gewöhnt ist, die also eben auch ETFs kauft und ohne Probleme große Geldmengen hin und her bewegt mit zwei Klicks auf dem Smartphone. Das ist natürlich, die sind natürlich sehr affin für diese Art von Abschluss. Aber wie kommt man ran an die Kunden? Das ist natürlich ein großes Problem. Da hätte ich jetzt auch bedarfsdeckend, da hätte ich jetzt auch kein Patientrezept dafür. Also ich meine, Check24, die machen es ja schon relativ gut. Wenn man da einmal dabei ist, also wir brauchen alle eine Autoversicherung, da ist man einmal dabei. Und da wird man schon relativ aktiv auch auf andere Sachen hingewiesen und kann dann ziemlich einfach auch andere Produkte abschließen. Das heißt, da hat man so ein Einfallstor von einer vernünftigen Plattform, die einen dann auch so ein bisschen nudged in die Richtung oder sagen, hier, müsstest du doch eigentlich, du willst BU machen, hast du auch mal dran gedacht, Risiko für deine Kinder und so weiter und so weiter. Und wenn die dann noch die Daten hätten, FIDA zum Beispiel, wüsste ich nicht, ob ich Check24 die geben würde, meine Daten. Aber wenn die Bankdaten hätten, dann wäre das natürlich so ein Moment zu sagen, okay, ja, ich weiß, der Bursche hat jetzt gerade eine Gehaltserhöhung, hier, sprich doch mal über eine BU oder sprich doch mal mit ihm, biete ihm doch mal eine höhere Summe in BU an. Ne? So, das könnte so funktionieren.
Aber den Aspekt, den du genannt hast, den würde ich auch nochmal unterschreiben oder würde ich nochmal aufgreifen, wenn du sagst, naja, die Vertriebswege sind schon recht stark zementiert, das glaube ich auch. Also deshalb auch diese These würde ich nicht interpretieren, dass quasi die unteren Segmente jetzt auch in der Wahrnehmung jetzt überall nur zu Check24 und Co. gehen. Ich glaube schon, dass da viel auch über die Vermittler laufen wird, aber ich finde da die Bewegung eher so ganz interessant. Auch wenn ich formal beim Heinz Müller aus Oberammergau in der Agentur bin, glaube ich trotzdem, dass auch dort innerhalb dieses eigentlich klassischen persönlichen Vertriebsweges eine Trennung stattfinden wird, weil der natürlich weniger Kapazitäten, weniger Zeit hat und wem wird er die verbringen und dass dann innerhalb dieser der Agentur er dann schon eher, sagen wir mal, im Sinne Wealth Management sich um die vermögenden Potenzialkunden dann persönlich kümmern wird und dann es genügend Menschen geben wird. Das ist in der Versicherungsbranche immer dieses schöne Schlagwort unbetreute Bestände, weil ich meine, wie viele Menschen, die formal bei einer Agentur sind, haben in den letzten 5 Jahren ihren Vermittler überhaupt mal persönlich gesehen? Also sei es, dass sie proaktiv angesprochen wurde, dass sie selber das Bedürfnis hatten, mit ihm zu reden. Und das wird ein Thema sein, was ja jetzt schon durch die ganzen Pools etc. mit Apps und so weiter immer stärker gefördert wird. Da wird auch FIDA Richtung Fremdverträge Übersicht, das hat er mit zu fordern, und aber auch neue Geschäftsmodelle herausbringen, wie jetzt beispielsweise, ich muss gestehen, dass bisher noch von außen der Blick so Richtung Loyago, Marco Adelt, der ist Mitgründer von Clark, jetzt so ein Mehrfachagentengründer, der aus meiner Wahrnehmung gerade so auch Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisationen als einen Vertriebsweg dabei unterstützt, ihre unbetreuten Bestände besser zu bespielen. Da er ja auch im gleichen Recruiting-Thema sein wird, ist so meine Wahrnehmung, dass es auch sehr stark wieder mit Technologie unterstützt, auch vielleicht KI, Call Agents etc. sein werden, um das zu machen. Also da, dass diese Digitalisierung auch in den klassischen Vertriebswegen stattfinden kann und nicht nur in Form von reinem, der kauft jetzt noch bei Check24 oder bei Verivox ein Produkt.
Es entsteht dadurch auch natürlich eine interessante Lücke. Du sagst gerade, also untere Kundengruppen, die da nicht so besonders, die auch nicht das Geld haben, da gibt's ja große Vertriebe wie DVAG, die sich darauf spezialisiert haben. Die sagen, okay, wir gehen da jetzt rein, wo kein anderer mehr reingeht persönlich. Wir stehen bei dem vor der Haustür und verkaufen dem alles mögliche. Ich meine, das ist jetzt gar nicht negativ. Wir kaufen rundum, sind wir dessen Betreuer. Das ist teuer für den Kunden und ist lukrativ für DVAG, aber es schließt natürlich eine Lücke bei Kunden, die keine Ahnung haben, die das nicht wollen, sich damit beschäftigen wollen, die es einfach nicht machen würden normalerweise. Die würden sich nicht versichert. Die würden wahrscheinlich auch über diese Portale nicht daran geführt werden. Das heißt, diese Entwicklung ist schon differenziert im Markt. Das heißt, es gibt auch Lücken für das andere Geschäft. Stärkung des persönlichen Vertriebs, wenn man es richtig macht.
Werbung. Die Versicherungsbranche steht vor großen Veränderungen. Neue Technologien, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und geopolitische Unsicherheiten prägen die Zukunft. Die Frage ist, welche Trends und aktuellen Entwicklungen sind für dein Unternehmen wirklich entscheidend? Und wie stellst du dich strategisch darauf ein? Genau hier unterstützen wir dich bei den Versicherungsforen Leipzig mit Trend- und Marktanalysen, Studien, Weiterbildung, Austausch und Beratung. Wir helfen dir, gesellschaftliche Entwicklungen richtig einzuordnen und deine Unternehmensstrategie zukunftsfähig auszurichten. Unser Produkthinweis? Die Zukunft wartet nicht, gestalte sie aktiv. Mit dem Leipziger Zukunftsmodell und dem interaktiven Workbook erhältst du Canvases, Tools und Modelle für deine individuelle Zukunftsgestaltung. Zukunft gestaltet man nicht im Alleingang. Kein Problem, wir unterstützen dich gern. Hol dir jetzt dein Workbook auf versicherungsforen.net und mach dein Unternehmen zukunftsfit. Werbung Ende.
Ich würde gerne zur letzten These kommen und ich glaube, an dieser Stelle schließt sich auch ein bisschen der Kreis, denn ich will gerne über Ökosysteme reden, was ja auch immer ein spannender Aspekt ist. Wie kriegt man Leute vielleicht anders zu Versicherungsprodukten, als es bisher der Fall war? Und ich lese euch mal die These vor. Die Vision des Versicherers als zentraler Orchestrator von Ökosystemen wie Finanzen, Mobilität oder Wohnen ist eine Illusion. In der Realität werden sie sich entscheiden müssen, entweder hocheffizienter, fast unsichtbarer Risikoträger innerhalb fremder Ökosysteme zu werden oder ein tiefes Nischenökosystem in einem eng begrenzten Bereich aufzubauen. Justus, ich weiß, das ist eine lange These.
ja, Punkt. Man sieht Beispiele, ich meine, wir haben uns selber sehr intensiv mit dem Thema Ökosystem auseinandergesetzt über die letzten Jahre. Ich weiß auch selber mal, ich glaube 2018 haben wir eine Forschungsarbeit mit der Handelshochschule Leipzig zum Thema lokale Ökosystem Wohnen mal erstellt. Also wäre es möglich als Versicherer in einer Stadt, weil Wohnen ist immer lokal, weil ich wohne halt an einem Ort rund um Finanzierung, Baugrundstück finden, Bau des Hauses, Versicherung etc. pp. Was zu bauen. Und da war grundsätzlich schon ein großer Mehrwert gesehen, aber ich habe immer das Problem, sind Versicherer auch allein vom Image und von der Wahrnehmung her der Partner, der sowas betreibt. Und man hatte leider gemerkt, dass an vielen Stellen diese Ökosystemansätze, beispielsweise die Baloise in der Schweiz, die auch um Wohnen was probiert hat, im Endeffekt jetzt alle radikal auch aus anderen Gründen zurückgefahren wurden und gesagt wurden, die Wahrnehmung ist einfach nicht da. Wir haben das auch rund um Arbeitskraftabsicherung mal auch in Projekten vertestet, dass wir gesagt haben, hier ist nicht möglich, sowas wie als Kinder rundum sorglos Anbieter sich dann so positionieren, beispielsweise hast du die Berufsunfähigkeit oder Schülerunfähigkeit als Ankerprodukt und bietest dann noch im Fall der Fälle Nachhilfe oder ähnliches drumherum. Da kam aber auch von Kunden, naja, aber wieso soll ich jetzt die Nachhilfe vom Versicherungsunternehmen bezahlt bekommen? Das ist doch total, es ergibt ja keinen Sinn. Und deshalb muss man schon sagen, dass ich glaube, dass eher dieser Ansatz, weil dieses, sagen wir so, Unterstützer im Ökosystem ist ja sehr stark in Richtung Embedded Insurance. Also ich bin Teil der Leistung, aber werde gar nicht wahrgenommen als Teil der Leistung und biete einen Benefit in der Leistung, die originär ist, sehe ich als die Riesenmöglichkeit, auch wirklich ganz viele andere Kundengruppen zu erreichen, die ich mit dem klassischen Versicherungsvertrieb nicht mehr erreiche, auch wenn es nur ein Ausschnitt ist. Da ist aber halt immer noch die große Herausforderung, diese Cases zu finden, wo man sich wirklich win-win-win-mäßig integrieren kann. Habe ich ein, zwei Themen, die ich spannend finde, aber die sind auch sehr nischig, weshalb ich da noch ein bisschen froher Hoffnung bin, aber wird auch schwierig.
Ich wäre auch skeptisch, was für Ökosysteme anbetrifft. Bin völlig bei dir, das hat nicht funktioniert in den letzten Jahren. Grundsätzlich die Frage, ist es auch das, was die Leute wollen? Mal unabhängig von Versicherungen jetzt. Wollen die in irgendwelchen Ökosystemen was gelöst bekommen? Theoretisch klingt das alles ganz prima, aber offenbar gibt es da Widerstände. Der stellt sich dann die Frage, warum eigentlich? Warum will der mir jetzt Nachhilfe bezahlen? Ob so ein Versicherer ist oder eine Bank oder wer immer das da organisiert. Also ich wäre da auch skeptisch. Dieses Wort Ökosysteme würde ich aus den Zukunftssachen streichen. Einfach. Das hat für mich kein Zukunftspotenzial. Embedded Insurance ist natürlich ein anderer Punkt. Das funktioniert schon gut, machen einige Versicherer sehr gut. Sehe ich aber auch begrenztes Potenzial, weil es ja eben nur ein ganz kleiner Marktausschnitt ist. Durchaus attraktiv, aber an die großen Kompositrisiken und Lebens- oder um Personenrisiken, ich glaube, der bleibt da ausgeschlossen.
Jetzt habe ich euch drei Themen vorgegeben, so ein bisschen, und gesagt, in welche Richtung es gehen soll. Aber zum Schluss will ich noch ein bisschen von euch hören, was dann eure Themen sind. Deswegen, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, wir sind hier beim We Explore, wir reden über Zukunftsthemen. Zeitschrift für Versicherungswesen beschäftigt sich mit der Zukunft, die Versicherungsforen, die ganze Branche beschäftigt sich mit der Zukunft. Das ist einfach, klingt immer so ein bisschen müßig und es klingt immer ein bisschen banal, aber die Branche muss ja gucken, wie kommt sie aus einer erfolgreichen Vergangenheit in eine erfolgreiche Zukunft. Ne? Deswegen würde ich von euch gerne jeweils zwei Entwicklungen hören, über die wir vielleicht noch nicht geredet haben, die eurer Meinung nach die Branche maßgeblich beeinflussen werden. Eine einzige Einschränkung, bitte sagt nicht einfach nur Digitalisierung, das ist zu allgemein. Vielleicht jutzest du zuerst und Marc, du bekommst dann die krönenden Abschlussworte.
Dann hat er schon alles gesagt.
Wir können auch wechseln, eins und eins.
Ich glaube, das Thema, ich nenne es mal Lifetime Partnership, also wie werde ich so insbesondere über die Vertriebswege in Kombination mit den Produkten zu einem zentralen Ansprechpartner. Das ist jetzt nicht so, ist nicht so fancy wie Digitalisierung. Aber ich glaube, da ist einfach der größte Hebel, weil ich durch die Transformation der Vertriebswege, durch den demografischen Wandel, durch die Digitalisierung einfach auch eine Herausforderung, Lead-Generierung, Social Media etc. pp. Habe. Wie kann ich mich immer noch trotz der mangelnden Ressourcen und trotz des steigenden Wettbewerbs dort als ganzheitlicher Lösungsanbieter positionieren? Das ist für mich so ein Thema, wo manche immer mal probieren, aber da sehe ich Riesenpotenzial, aber auch Riesenherausforderungen in der Zukunft. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, da hätte ich gerne wirklich mal gute Lösungen in der Branche, die ich leider bisher noch nicht sehe.
Ja, dann lege ich mal mit meinem ersten Thema los. Ich glaube, die Versicherungswirtschaft muss sich darauf einstellen, dass sich das Kundenverhalten ändert. Das ist bisher relativ konservativ gewesen. Man hat keine große Erwartungshaltung an Versicherer. Aber gelernt durch unsere Erfahrung mit großen digitalen Playern ändert sich das. Bei jüngeren Kunden ganz stark, aber auch bei älteren. Und es kommt irgendwann der Punkt, wo jemand dann, der das richtig gut bedient, also schnelle Bearbeitung von Anträgen, von Schäden, gute Kundenkommunikation. Wer das richtig gut macht, der dann erfolgreich hätte, der sehr erfolgreich wäre. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch mal ein Disruptor von außen ist. Wir haben viel über Amazon gesprochen. Die konnten nicht, die wollten nicht. Aber die Gefahr bleibt immer, wenn die Versicherer auf dieses Kundenverhalten veränderte nicht ansprechend reagiert, dass dann so eine Disruption von außen kommt. Und deswegen muss man sich eigentlich damit beschäftigen, dass die Abläufe hier zu verbessern. Und das ist ein ganz langer Prozess. Aber viele haben den auch schon begonnen. Aber da ist noch eine Menge zu tun.
Ich nehme mal ein Nischenthema, was ich aber aus persönlichen Gründen sehr, sehr spannend finde. Und zwar den schönen Begriff, wie ich auch gelernt habe, Venture Clienting. Und zwar, wie kann ich meine Prozesse mittels Technologie beschleunigen, besser machen, bearbeiten? Zwar ist es im Endeffekt einfach nur ein Angehen. Ich sag mal, ist ein anderes Werkzeug im Werkzeugkasten. Das Problem ist, dass wir halt einfach Digitalisierungsstau haben, dass wir einen Transformationsstau haben, dass wir die Menschen nicht beschleunigen und auch die Prozesse damit nicht beschleunigen und weil wir die Technologie auch nicht beschleunigen können, weil auch die Kern-IT einfach so überaltert ist. Und dieses Venture-Clienting ist im Endeffekt hier ein Ansatz, dass ich über konkrete Prozess-Detail-Identifikation der Herausforderungen im Prozess, dann Startups, Technologieanbieter, kleine Anlösungen finde, um dieses Problem zu lösen, um es dann zu skalieren. Also im Endeffekt ist es ja mal so Startup-Kooperation 2.0. Was ich finde, dass das mal eine konkretere Verankerung dieser Kooperation ist, als wie wir damals gemacht haben, wir gründen ein Lab in Berlin und dann gibt's einen guten Kaffee und dann laden uns die Startups ein und dann gucken wir mal nach Use Cases, weil es, ich sage mal schön, problemorientiert losgeht und nicht lösungsorientiert, sondern ich fange wirklich, was ist mein Prozess für mich? Da ist eine Lösung, was kann ich denn damit machen? Da hoffe ich mir viel von.
Venture Clienting, das haben wir noch nicht gehört. Da haben wir doch was Neues gelernt. Ein Begriff noch nach Hause gegangen.
Last but not least, das vierte Thema ist natürlich jetzt ein bisschen Druck da, dass das Wahnsinn, ich könnte mir fast schon ein bisschen denken, in welche Richtung es geht nach deiner Keynote, die du heute gehalten hast, aber...
Nee, jetzt hau ich mal was ganz anderes raus.
Okay,
ne?
Gut, na dann, los geht's.
Agentic AI, das haben wir bei einigen der Vorträge vorhin auch schon gehört. Wir haben irgendwann vielleicht beim Versicherer einen KI-Agenten, der sich um einen Kunden kümmert. Wunderbare Geschichte, da wären wir bei so einem digitalen Rundum-Assistenten schon ziemlich weit. Denken wir das einen Schritt weiter, haben wir auch auf der Seite des Kunden, gerade wenn es ein Gewerbekunde ist vielleicht oder ein Industriekunde, auch einen KI-Agenten. Und am Ende des Tages könnten wir dann zwei wunderbare Agentenlösungen haben, die miteinander kommunizieren, die das alles wunderbar machen. Brauchen wir dann noch einen Makler dazwischen? Der hat vielleicht den dritten KI-Agenten. Da hätten wir drei, die da kommunizieren. Das ist nicht heute, aber für die Zukunft würde ich sagen, hat das einen gewissen Charme. Und auch die demografischen Verwerfungen könnte man dann natürlich auch einigermaßen elegant umgehen. Ne? Werden sich viele Makler wahrscheinlich drüber freuen, über das Szenario, aber funktionieren könnte es.
Wir haben über die Zukunft gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360 mit Dr. Marc Sominski und mit Justus Lücke. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich weiß, ihr hättet noch viel länger reden können. Ich hätte auch euch noch viel länger zuhören können, aber leider ist unsere Zeit begrenzt. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank dir, Nadine.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke.
Danke. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch unsere anderen Folgen. Unseren Podcast können Sie auf allen Plattformen abonnieren, die Sie so kennen. Folgen Sie uns gerne unter Versicherung 360. Und ich sage erstmal danke fürs Zuhören und bis bald.